Also gut, Tora als Staatsrecht, Epochen einer theologisch-politischen Idee. Wichtig ist mir das Fragezeichen, das, glaube ich, in Ihrem Programm so nicht vorkommt, Tora als Staatsrecht, Fragezeichen. Denn empirisch gesehen hat es vielleicht nie einen solchen Staat gegeben, in dem die Tora als Staatsrecht im Gebrauch war. Vielmehr handelte es sich bei Tora als Staatsrecht um eine theologisch-politische Idee, eine Fiktion, ein Vorbild oder ein ideales Recht für einen idealen Staat, den es so vermutlich nie gegeben hat. Sogar die Proto-Rabbinen der Zeit des späten Zweiten Tempels, darunter der Babylonier Hillel, einer der wichtigsten Vermittler der sogenannten mündlichen Tora und Begründer der tanaitischen Bewegung, fanden Mittel und Wege, die vielleicht wichtigsten agrarischen und Finanzgesetze der Tora, die das Sabbatjahr und Halljahr betreffen, außer Kraft zu setzen, und zwar zu einer Zeit, als der Tempel noch bestand. Als Rechtsfiktion am Anfang der israelitisch-jüdischen National- und Staatsgeschichte übte die Tora eine dauernde und wiederholte identitätsstiftende Wirkung, nicht nur für jüdische Gemeinschaften, sondern auch für Christen aus, die für Letztere allerdings nur dann und insofern für sie das Alte Testament sowie gelegentlich auch die spätere jüdische Rechts- und Auslegungstradition als autoritative Quelle einer göttlichen Offenbarung galt. Dass dies für Christen nicht immer der Fall war, ist bekannt. Aber auch für Juden gilt die Kontinuität der biblischen Gesetzgebung nicht ungebrochen, woraus sich ein utopisches Element ergibt, das heute besonders im religiösen Zionismus gelegentlich virulent wird. Dieses utopische Element resultiert daraus, dass sich nach ultraorthodoxer Auffassung nur im Land Israel und nur unter der Bedingung der Einsammlung der Diaspora und nur mit dem Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem die ganze Tora erfüllen lässt. Ist Judentum an die Erfüllung der Tora gebunden, so ist konsequentes Judentum ohne den Drang auf Wiederherstellung der Bedingungen der Erfüllung der Tora undenkbar. Umso überraschender erscheint es vielleicht, dass bis heute nur eine kleine Minderheit unter den ultraorthodoxen Juden willens ist, sich der Mittel des jüdischen Staates zu bedienen, um die Idee der Tora als Staatsrecht zu verwirklichen. Und ein tiefer Graben trennt die jüdische Ultraorthodoxie von dem Versuch, die hebräische Rechtstradition im prinzipiell säkularen Staat Israel als Quelle der Rechtsfindung urbar zu machen. Mehr hierzu später. Mit den Epochen der Idee der Tora als Staatsrecht meine ich die Momente oder Zeiten und Umstände, in denen sich bestimmte Gruppen oder Bewegungen mit der Vergangenheit oder Zukunft der Tora als Staatsrecht auseinandergesetzt haben. Diese Epochen ergeben als solche vielleicht eine Reihe, aber nicht unbedingt eine zusammenhängende Geschichte der Idee der Tora als Staatsrecht. Vielmehr ist es die Präsenz des biblischen Textes und in dieser oder jener Variante und in diesem oder jenem Kontext und mit Yael Almog gesprochen, wo ist sie? Da. Für diese oder jene Leser- und Gelehrtenkreise, aus der sich die Erneuerung und Anknüpfung an die Tora immer wieder ergibt. Also die Präsenz des Textes macht es möglich, an den Text anzuknüpfen, diesen erneut hervorzuholen und sich mit diesen Dingen noch einmal auseinanderzusetzen, wenn es die Umstände erlauben oder erfordern. Allgemein gesprochen handelt es sich also um eine Frage der Funktion einer Zentralfigur unserer westlichen Schriftreligionen in den politischen Entwürfen verschiedener Zeiten und Gesellschaften, also ein kulturwissenschaftlicher Beitrag hoffentlich zur Immerwiederkehr der Religionen. Aus der Reihe von solchen Momenten der Aneignung oder Auseinandersetzung mit der Tora als Staatsrecht hebe ich im Folgenden drei Erscheinungen besonders hervor. Ich beginne mit der sogenannten Aufklärung des 17. Jahrhunderts, wobei ich mit Spinozas Kritik und Würdigung der mosaischen Gesetzgebung einsetze und mich sodann nach Vorläufern und Zeitgenossen umsehe, die sich auf ähnliche Weise mit der althebräischen Republik auseinandersetzten. Ich berufe mich dabei auf neuere Arbeiten zum politischen Hebraismus, die aus dem Kreis um das Shalem Center in Jerusalem hervorgegangen sind, womit ich gleichzeitig eine zweite Erscheinung in den Blick bringe, nämlich die mit dem Kulturzionismus einhergehende, von diesem aber in gewisser Weise unabhängige Erscheinung des Mishpat Ivri, das heißt das Interesse bestimmter Kreise im frühen und späteren Zionismus, neben der hebräischen Sprache auch die hebräische Rechtskultur als Ausdruck des jüdischen Volksgeistes zu sondieren und zu erneuern. Das Shalem Center in Jerusalem ist hierbei nur eine Randerscheinung und ein Nebenthema. Die Schwerpunkte der Mishpat Ivri-Diskussion liegen ganz woanders. Aber der Hinweis auf dieses zeitgenössische Forschungsinstitut, und es wird einigen von Ihnen ja sicher bekannt sein, dessen Veröffentlichungen wir heute eine weit verbreitete Erneuerung des gelehrten Interesses an der hebräischen Rechtstradition verdanken, wirft ein interessantes Licht auf das Thema dieser Konferenz und auf den Unterschied zwischen den Institutionen, in denen solche Themen heute aufgeworfen und behandelt werden. Denn das Shalem Center, ein israelisch neukonservativer Think Tank, widmet sich der Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten, die sich dazu eignen, sich der geistesgeschichtlichen Grundlagen des Zionismus erneut zu versichern. Die treibende ideologische Komponente dieser Forschung zum politischen Hebraismus ist nicht immer ganz durchsichtig. Aber es lässt sich wohl fragen, was es mit der wissenschaftlichen Förderung bestimmter Forschungsprojekte auf sich hat, die auf die Aufarbeitung der hebräischen Grundlagen der politischen Moderne abzielen. Geht es dabei um die Aufarbeitung kulturwissenschaftlicher Lücken oder doch zumindest auch um eine politisch motivierte Erzeugung bestimmter Eindrücke, in diesem Fall um die Einholung der Idee der hebräischen Republik in die europäische Geistes- und Rechtsgeschichte? Und wenn diese Forschungen von einer hochdotierten geisteswissenschaftlichen Manufaktur betrieben werden, worin besteht dann das wirkliche Ziel? Ich belasse es bei dieser kurzen Bemerkung. Bevor ich mich im Folgenden von Spinoza zur Frage des Mishpat Ivri wende und die Frage stelle, welche Rolle die Idee der Tora als Staatsrecht im modernen Israel spielt, möchte ich kurz in Erinnerung rufen, was wir historisch über die Tora im alten Israel und aus dem antiken bzw. spätantiken Judentum wissen. Ich beginne also bei Spinoza, gehe dann kurz in die tiefere Vergangenheit und wende mich dann der zionistischen und israelischen Beschäftigung mit dem hebräischen Recht zu. Der Bezug auf die Tora als Staatsrecht bewegt sich sowohl im Fall der Staatstheorie der frühen Neuzeit als auch im Fall des Mishpat Ivri auf der dreifachen Grenze von Religionsquelle, Gelehrtentradition und Politik bzw. Entwürfen der Gesellschaftsgestaltung. Ohne das hier weiter theoretisch reflektieren zu können, denke ich, gehören diese Beobachtungen daher in den Bereich der hier verhandelten Frage um das Verhältnis von Religion und Kulturwissenschaft. Bezeichnend ist hierbei die Tatsache, dass sich die hier behandelten Momente der Aufmerksamkeit auf die Idee der Tora als Staatsrecht nicht so leicht auf einen Nenner bringen lassen. Sie stellen weder einfach Rückkehr oder Erneuerung von Religion dar, denn die frühmodernen und zeitgenössischen Beispiele erscheinen unter unterschiedlichen Vorzeichen, wobei es überraschen wird, welches der beiden Beispiele eher religiös und welches eher säkular motiviert ist. Noch gleichen sich die kulturwissenschaftlichen Voraussetzungen, unter denen es zu einer Wiederaufnahme dieser Idee kommt. Was verblüfft und insofern zum kritischen Nachdenken anregt, ist vielmehr die Staying Power der Idee selbst, vielleicht als Fallbeispiel oder Synekdoche der biblischen Matrix, in der wir uns auch heute noch nach dem angeblichen Ende aller Traditionen immer noch bewegen. Also auch hier ist, wo ist Frau Sauter, ist der kleine Mann in der Maschine, der Biblizismus. Die Abhängigkeit der Theoriebildung, auch der Staatstheoriebildung der Moderne von unseren großen literarischen Quellen, einschließlich der Bibel. Also Punkt Nummer eins, Spinoza und die althebräische Republik. Als erstes wende ich mich also dem niederländisch-portugiesisch-jüdischen Philosophen Baruch Spinoza zu, der in der modernen Kulturgeschichte oft als Dreh- und Angelpunkt gehandelt wird, da sich an ihm dieser und jener Übergang aufzeigen lässt. Von Umgang mit der Heiligen Schrift als dem Niederschlag einer speziellen und verbindlichen göttlichen Offenbarung zu einem historisch-kritischen Umgang mit der Schrift, von einer bedeckten zu einer offenen Schreibweise in Hinsicht auf die neue Wissenschaft und deren Konsequenzen für das Welt- und Menschenbild, als Übergang von einer spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen zur eigentlich neuzeitlichen Philosophie oder zumindest zu einer eminenten und nachhaltig wirksamen Variante dieses neuzeitlichen Philosophierens, das einen Anfang mit René Descartes nimmt, und schließlich, wie neuerdings wieder von Jonathan Israel betont, als Urheber der politischen Moderne. Spinoza bietet sich für mein Thema besonders deshalb an, weil er sich bekanntlich sehr deutlich über das Thema Tora als Staatsrecht ausgesprochen hat, und zwar in seinem Tractatus Theologico-Politicus, erstmals abgedruckt im Jahr 1670, ohne Nennung des Verfassers und unter einer unrichtigen Angabe von Verlag und Erscheinungsort, wie es damals zur Umgehung der Zensur üblich war. Dieser Traktat, sein Verfasser, seine Umstände und die Wirkung seiner Schriften sind so bekannt, dass ich hiervon nicht viel erzählen muss. Die Veröffentlichung des Traktats kam zwar aufgrund aktueller Umstände zustande, die mit der politischen Situation in den Niederlanden zu tun hatten. Der Textbestand beruht jedoch auf einer Reihe von Überlegungen, Studien und Argumenten, die Spinoza zum größten Teil schon früher ausgearbeitet hatte. Unter solchen Ausarbeitungen befand sich wohl eine unveröffentlichte Apologie, in der er sich mit dem Vorwurf des Atheismus auseinandersetzte, der zu seinem Ausschluss aus der portugiesisch-jüdischen Gemeinschaft in Amsterdam geführt hatte. Ein Vorwurf, den er einfach umdrehte. Nicht er sei der Atheist, sondern solche Leute, die Gott jeden unhaltbaren Unsinn zuschreiben, nur weil die Tradition diesen behaupte und die ihre Meinung in die Bibel hineinlasen, wohingegen er vielmehr vielleicht als erster überhaupt die Bibel wirklich ernst, das heißt beim Wort nahm. Wie dem auch sei, im Traktatus zeigt sich eine gewisse Ambivalenz gegenüber dem mosaischen Gesetz. Einerseits wird es hier historisiert und seiner aktuellen Autorität beraubt. Wir können nicht davon ausgehen, dass uns das mosaische Gesetz in seiner ursprünglichen Form überliefert worden sei. Das überlieferte, von Esra nach dem Exil wiederhergestellte hebräische Rechtswesen ist mit dem neuerlichen Verlust der jüdischen Staatlichkeit außer Kraft getreten, weshalb es auch für die Juden unsinnig sei, sich ohne die Voraussetzung staatsrechtlicher Souveränität an die alten Gesetze zu halten, womit allerdings vor allem die fundamentalistischen Calvinisten getroffen werden sollten, die das mosaische Gesetz in den Niederlanden wieder einzuführen gedachten. Spinoza konnte sich hierbei auf einen gewissen Konsens unter den älteren christlichen Hebraisten verlassen, die die Tora als eine besondere Konstitution nur für die Israeliten gelten ließen, diese aber nicht auf andere Gemeinschaften übertragen wollten. Die Tora war zwar eine einmalige, göttlich gegebene Konstitution, man hielt diese aber für ausschließlich an das auserwählte Volk gebunden und leitete daraus kein verbindliches Vorbild für spätere oder andere politische Gemeinschaften ab. Ähnlich verhält sich auch Thomas Hobbes in der Frage nach der besten Verfassung. Wohl sprach er anstößigerweise vom biblischen Reich Gottes als dem von Moses begründeten Staatswesen, und wohl empfahl er die Monarchie als die beste Staatsform, aber er sprach sich für diese nicht als Teil der naturrechtlichen Vernunftordnungen aus. In den späteren Kapiteln des Traktates behandelt Spinoza jedoch das mosaische Gesetz als in gewisser Hinsicht vorbildlich für eine Art von Verfassung, die Spinoza ganz offensichtlich für die beste hielt, nämlich die republikanische, bei der alles auf die Unmittelbarkeit des Menschen vor Gott, das heißt auf Gleichheit, ankomme. Zwar sei diese Verfassung sofort, nachdem sie den Israeliten von Gott angeboten wurde, verfehlt worden, indem die Menge Moses anflehte, zwischen Gott und dem Volk zu vermitteln. Spinoza zeigt sich jedoch in dieser Hinsicht als eine jener Gestalten des 17. Jahrhunderts, die sich für die Republik als beste unter den Staatsformen aussprachen und die diese Staatsform im Sinaitischen Bund abgebildet sahen. Die wichtigste Quelle für diese bestimmte Variante des frühneuzeitlichen politischen Hebraismus war der Niederländer Petrus Cuneus, dessen lateinisch verfasste Schrift über die Hebräische Republik bald übersetzt wurde und in dieser Form vor allem in England Oliver Cromwells, John Seldens und John Miltons weite Verbreitung fand. Bemerkenswert ist hierbei, wie der Politikwissenschaftler Eric Nelson in seinem Buch The Hebrew Republic, Jewish Sources and the Transformation of European Political Thought hervorhebt, dass sich die Umformung der christlichen Meinung hinsichtlich der besten Verfassung unter dem Einfluss rabbinischer Exegese entfaltet. Die Idee der Hebräischen Republik, so Nelson, stehe bei der Geburt der modernen politischen Philosophie in dreierlei Hinsicht Pate, nämlich hinsichtlich der Bevorzugung der republikanischen Staatsform vor allen anderen, hinsichtlich der bis dahin stark abgelehnten Idee der Agrarreform, also der Umverteilung der Güter und somit der sozialen Gerechtigkeit, die von den biblischen Gesetzen zum Sabbat und Halljahr abgeleitet werden, und die Idee der Toleranz gegenüber Andersgläubigen, vor allem gegenüber den Juden. Man muss nicht unbedingt bis zur letzten Konsequenz der These Nelsons folgen, die Geschichte der modernen Staatstheorie sei aufgrund dieses Befundes noch einmal ganz neu zu schreiben, was vor allem die Säkularisationshypothese hinterfragen soll. Auffällig ist es dennoch, dass in dieser, wie in anderen Hinsichten, das, was wir für akut modern halten, etwa die Idee der Gleichheit vor dem Recht, soziale Gerechtigkeit als Aufgabe des Rechts und des Staates anstatt bloß der persönlichen Moral und religiöse Toleranz, seine Wurzeln nicht bloß in religiösen Diskursen, sondern ausgerechnet in einer Neubewertung des vor allem im liberalen protestantischen Christentum eher verschrienen mosaischen Gesetz verdanken sollen. Einer Neubewertung, die ausgerechnet in einer, wenn auch selektiven Aneignung rabbinischer Traditionsliteratur wurzelt. Und so ist es dann auch eher in England und in den Vereinigten Staaten, wo dieses republikanische Erbe heute gerne wieder hochgehalten wird. So meinte etwa der ehemalige Chief Rabbi Jonathan Sachs im Jahr 2011 in einer Predigt zu Deuteronomium 4, Verse 5 bis 8, dass sich die Voraussage Moses, dass die Völker die Gebote und Gesetze Israels mit Bewunderung betrachten werden, in den Vereinigten Staaten von Amerika erfüllt habe. Ganz im Unterschied zum modernen Staat Israel, wie er hervorhebt, der mehr von Marx und Engels gelernt habe als von Moses. Bevor ich dieser Einsicht etwas einschränkend entgegentrete, nun kurz zur Tora als Staatsrecht im antiken Judentum. Im Kanon der Heiligen Schrift, ob es sich dabei um eine jüdische oder eine christliche Version dieses Kanons handelt, steht der Pentateuch bzw. die fünf Mosebücher am Anfang. Die sinaitische Gesetzgebung hebt mit der Offenbarung Gottes am Sinai und den 10 Worten bzw. 10 Geboten an, das heißt mit Exodus 20, und endet mit dem Aufbruch vom Sinai Horeb, das heißt Numeri 10. Eingebettet ist dieser gesetzgeberische Korpus von der Urgeschichte und den Patriarchenerzählungen der Genesis sowie der Auszugsgeschichte in Exodus auf der einen Seite und von den weiteren Erzählungen von Israel in der Wüste, dem Beginn der Eroberungen im Ostjordanland und schließlich der Wiederholung des gesamten Gesetzes auf den Gefilden Moabs und der abschließenden Erzählung von der Beauftragung Josuas und dem Tod Moses. Es ist hier nicht die Zeit, leider, für exegetische Beobachtungen zu diesem Gesetzeswerk, das nicht nur in einem universalen erzählerischen Rahmen ganz eigener Art eingebettet ist, sondern so, wie es auf uns gekommen ist, die Voraussetzung zu der weiteren Geschichtserzählung bildet, in der sich die tatsächliche Erfahrung der Israeliten und Judäer niederschlägt, die mit der Zerstörung erst des einen und dann des anderen Königreiches endet. Wie sich dieses Gesetz zu den Prophetenbüchern verhält, zu denen nach jüdischer Tradition auch das von der neueren Forschung sogenannte deuteronomistische Geschichtswerk, also die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige, gezählt wird, ist ein Thema, das die christlichen Hebraisten und Spinoza besonders beschäftigt hat, die die Schrift, wie man heute sagen würde, durchaus holistisch, also als Zusammenhang gelesen haben. Dabei stand die Frage im Vordergrund, woran denn ein so perfektes Staatswesen zugrunde gehen konnte. Die traditionelle Antwort schob die Schuld am Untergang dem Götzendienst und dem Ungehorsam der Israeliten in die Schuhe. Ein Topos, der bereits in der Bibel selbst eine Rolle spielt. Die christlichen Hebräisten der Frühaufklärungszeit meinten hingegen, entweder, dass es die Ersetzung des Gottkönigtums durch das menschliche Königtum des Saul gewesen sei, oder sie meinten mit den meisten jüdischen Exegeten, es sei vielmehr die Art und Weise gewesen, in der die Volksmasse sich der Interimsherrschaft des Samuel und seiner Söhne widersetzte und nicht nur einen König über sich setzen wollten, was nach Deuteronomium 17 durchaus erlaubt und nach der maßgeblichen Meinung des Talmud sogar geboten war, sondern einen König wie alle anderen Völker wollten, also aufgrund der Art und Weise, wie es zu dieser Verfassungsänderung kam. Alle diese Überlegungen, die vor 400 Jahren noch sehr ernsthaft diskutiert wurden, fegte die moderne Bibelkritik vom Tisch, die bekanntlich mit Wellhausen zu dem Schluss kam, die mosaische Tora bzw. der Pentateuch sei nicht die Voraussetzung, sondern das Ergebnis der Geschichte Israels. Wie schon von Spinoza vermutet, sehen die heutigen meisten Bibelwissenschaftler die Tora als weitgehend ein Produkt der Exils- und Nachkriegs- oder Nachexils-, nicht Nachkriegs-, Nachexilszeit. Also so jung ist er dann auch wieder nicht. Nun haben wir abgesehen von Esra und Nehemia keine wirklichen historischen Nachrichten über die Etablierung der Tora und die erste öffentliche Lesung der Tora, von der wir in Nehemia 8 hören, betraf offensichtlich nur Jerusalem, das zu der Zeit des Zweiten Tempels eben eine Tempelstadt war und auch nicht einmal die einzige Pilger- oder Weihstätte, an der sich Juden oder Israeliten zusammenfanden, um die in der Tora gebotenen religiösen Pflichten zu erledigen. Dasselbe tat man auch in Oberägypten, jedenfalls solange der Kult dort noch nicht aufgrund von Konflikten zwischen Juden und Ägyptern modifiziert werden musste. Und vor allem auf dem großen Konkurrenzberg Samariens, dem Gerizim, dem außerdem noch der Vorteil zukam, in der Tora wenigstens erwähnt zu werden, während Jerusalem nur einmal und indirekt erwähnt wurde. Ich hebe das immer gerne hervor. In den üblichen Polemiken über Jerusalem, über das ich ja schreibe, heißt es immer, ja, also im Koran kommt ja Jerusalem überhaupt nicht vor. Das heißt, ja, in der Tora kommt Jerusalem auch nicht vor. Also bitte, haben Sie sich mal nicht so. So etwas wie eine staatsgesetzliche, das heißt politische Identität stiftende Funktion hat die mosaische Tora vermutlich unter den Hasmonäern erhalten. Aber das ist so nicht völlig einschlägig nachzuweisen, da sich die Makkabäer eher um die Wiederherstellung der von den Hellenisten aufgehobenen kultischen Riten wie der Beschneidung und dem in den väterlichen Gesetzen gebotenen Opferkult bemühten, jedenfalls wenn man den Makkabäern, den Hasmonäerbüchern so eine ohne weiteres Glauben schenken möchte. Sicher besteht hier eine staatsrechtliche Dimension, die sich gerade am Kultus enthüllt, aber wir wissen nicht genau, welche Rolle die Tora selbst dabei spielte. Wie wir inzwischen durch die Funde aus den Höhlen am Toten Meer wissen, wurde am Textbestand der Tora selbst noch herumgefeilt. Der Text war noch nicht sakrosankt. Man experimentierte also noch mit der Tora als Verfassung. Dass man dabei mit der Tora experimentierte, könnte indirekt beweisen, dass die Tora als Verfassung gerade dort stark gemacht wurde, wo man sich in Opposition zu der herrschenden Elite fand, also als ein utopisches Projekt der Wiederherstellung eines vermeintlich pristinen Urzustandes. Dieser Utopismus machte sich unter den von Rom ihrer Unabhängigkeit beraubten Juden breit und führte schließlich zum wiederholten, aber jedes Mal misslungenen Versuch gewisser Kreise und vielleicht auch breiter Bevölkerungsschichten, die Fremdherrschaft abzuschütteln. Das Ergebnis war, dass man als man zu der Einsicht kam, sich mit den Römern als den Herrschern im Lande arrangieren zu müssen, ein zweites Gesetz entstand, die sogenannte Mishnah, die das Leben der Juden ohne Tempel und ohne staatliche Souveränität regeln sollte, gerade auch, weil die Tora so nicht mehr zu verwirklichen war. Rabbinisches Judentum erwartete indessen die Wiederherstellung des Tempels und insofern das Wiederinkrafttreten der biblischen Gesetze, vor allem der kultischen Gesetze. Während der Tora daher im Gesamt der Gesetze ein Ehrenplatz zukam, so verstand man, und so war es vermutlich auch schon zuvor, die Stellung der Rechtsgelehrten nicht etwa nur als eine Sache der Rechtsprechung, sondern auch der Rechtsfindung. Ich komme nun zum Zionismus und zur Idee des Mishpat Ivri. Die Geschichte des Mishpat Ivri, also des hebräischen bzw. jüdischen Rechts, ist inzwischen mehrfach auch auf Englisch erzählt worden. Parallel zu den Bemühungen, die hebräische Sprache neu zu beleben, gingen vor allem in Moskau und Tschernowitz, der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, Bemühungen vor sich, die hebräische Rechtstradition zu erforschen und zu erneuern. Diese Bemühungen entstanden als Teil des neuen jüdischen Nationalismus, der sowohl eine territoriale als auch eine zionistische Variante zeitigte. Beide Varianten waren im Prinzip dem romantischen Nationalismus des frühen 19. Jahrhunderts verpflichtet. Demgemäß Sprache und Recht im Volk wurzelten und dessen Geist und Eigenart zum Ausdruck brachten. Es ist dabei wie beim Neuhebräischen eine gewisse Ambivalenz im Spiel. Die Entscheidung, im Land Israel jegliche Belange des Alltags nunmehr in der heiligen Sprache zu behandeln, diente einerseits der vermeintlichen Wiederherstellung eines die Unterschiede zwischen den Juden überschreitenden gemeinsamen nationalen Volksgeistes. Man begab sich damit aber in Konkurrenz mit den Altgläubigen, für den dieser verweltlichende Gebrauch des Hebräischen völlig blasphemisch erschien. Gleichzeitig, wie wir es gestern im Zusammenhang des Scholem-Editionsprojekts gehört haben, begab sich der Zionismus mit dem Hebräischen in die Gefahr, ein im Grunde säkulares Selbsterlösungsprojekt der beabsichtigten Normalisierung, Stichwort wie andere Völker, von vornherein zu entheben. Die Romantik bewegte sich eben auch hier und wohl auch nicht ohne Absicht auf einer sehr feinen Linie zwischen Religion und Säkularität und verwischte wohl dadurch auch den Unterschied zwischen diesen. Das Hebräische hat sich indessen als säkulare Sprache durchaus durchgesetzt und als brauchbar erwiesen, nicht so mit dem jüdischen Recht. Der Versuch, das jüdische Recht für Rechtsgelehrte und zukünftige Richter und Staatsdiener in einem jüdischen Staatswesen zu erneuern, wurde zwar mit großem Enthusiasmus begonnen, es gab Zeitschriften und Institute, darunter das in den 30er Jahren gegründete Institut für Recht und Wirtschaft in Tel Aviv, letztlich an der nationalen Konkurrenz mit der hebräischen Universität gescheiterten Vorläufer der Tel Aviv University. Die große Rechtsrevolution, von der die zahlreichen Anhänger dieser akademischen Bewegung, darunter auch Yeshayahu Leibowitz, geträumt hatten, blieb jedoch zur Zeit der Staatsgründung im Jahr 1948 aus. Es gab dafür drei Gründe. Da waren zunächst die Umstände des Unabhängigkeitskrieges, die vor allem die Jerusalemer Gelehrten, die von den Kämpfen besonders betroffen waren, davon abhielten, an den Verfassungsgesprächen der Zeit teilzunehmen. Ein anderer wichtiger Grund war, dass David Ben-Gurion an einer Rechtsrevolution nicht interessiert war. Sein Programm des starken zentralistischen Staats und seiner Institutionen setzte sich durch und gab für lange Zeit den Ton an. Den Hauptgrund des Scheiterns dieser Bewegung bildete jedoch der Widerstand der Juristen gegen eine solche Revolution. Die Juristen sahen sich in ihrer Kompetenz bedroht, die darin bestand, sich in den Rechtsverhältnissen zurechtzufinden, die in Palästina in der Jahrhundertmitte nun einmal herrschten und die einerseits vom osmanischen Zivilrecht, der Meschelle, andererseits vom Common Law bestimmt war. Die britische Mandatsherrschaft hatte in vieler Hinsicht das osmanische Zivilrecht beibehalten, das eine Mischung von Scharia und europäischen Rechtstraditionen darstellte. Paragraph 46 des Palestine Order in Council von 1922, der bis zum Ende des Mandats in Kraft blieb, legte den Richtern des Mandatsgebiets die Verpflichtung auf, sich einerseits auf das osmanische Recht und andererseits, wenn dort Lücken bestanden, auf das britische Common Law und die inzwischen in Kraft getretenen Verordnungen zu beziehen. Die Rechtsprechung der Gerichte, Zitat, shall be exercised in conformity with the substance of the Common Law and the doctrines of equity in force in England. Zitat Ende. Viele jüdische und englische Richter bekannten sich im osmanischen Recht überhaupt nicht aus, wodurch das Recht in Palästina einen vorwiegend englischen Charakter erhielt. Eine plötzliche Umorientierung auf das jüdische Rechtswesen, von dem diese Juristen selbst in der Regel keine besondere Ahnung hatten, hätte Rechtsunsicherheit hervorgerufen und war daher gerade zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges unerwünscht. Hinzu kam in den 50er Jahren das Hereinströmen der Neuanwanderer, die wiederum ganz andere kulturelle, soziale und wirtschaftliche Herausforderungen an den jungen Staat stellten. In den damals noch heftig geführten Diskussionen zum Mishpat Ivri bezog man sich auf diese Tatsache sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite des Arguments. Die Befürworter sahen in der Einführung der jüdischen Rechtstradition ein Integrationsmittel. Die Gegner meinten, nicht ganz ohne einen gewissen innerjüdischen Rassismus, dass die Neuankömmlinge nicht an einen Rechtsstaat gewöhnt seien und das jüdische Recht nicht die entsprechenden Zwangsmittel zur Verfügung stellte, um Leute zum Steuerzahlen anzuhalten, die ihre Ersparnisse lieber in Gold umwandelten und in ihren Strümpfen herumtrugen. Bis man solche Leute umerzogen hatte, eignete sich das osmanische Recht immer noch besser, das ungefähr dem entsprach, was die Einwanderer aus den arabischen Ländern ohnehin gewohnt waren. So verpasste die Verfassungsinitiative ihren goldenen Moment. Die Revolution im hebräischen Recht blieb aus. Zu einer Erneuerung des hebräischen Rechts, der hebräischen Rechtsinitiative, kam es erst in der sogenannten Zweiten Republik, also nach 1977, als der Likud unter der Führung Menachem Begins erstmals an die Macht kam. Im Jahre 1980 verabschiedete die Knesset das sogenannte Foundations of Law Gesetz, das den Paragraphen 46 des Palestine Order in Council außer Kraft setzte. Also so lange war das praktisch die Regel, bis 1980. Und die Richter fortan im Fall einer Gesetzeslücke dazu verpflichtete, Zitat, nach den Prinzipien der Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und des Friedens zu entscheiden. Den Prinzipien der Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und des Friedens zu entscheiden, und zwar gemäß dem Erbe Israels. In der offiziellen englischen Übersetzung des Gesetzes: Where the court faced with a legal question requiring decision finds no answer to it in statute law or case law or by analogy, it shall decide it in the light of the principles of freedom, equity, justice, equity and peace of Israel's heritage. Zitat Ende. Es bleibt nun völlig unklar, worauf sich der Gesetzgeber in dem entscheidenden Ausdruck Israel's Heritage, auf Hebräisch Moreshet Israel, bezieht. Es wird hier einem sehr weiten Ermessungsspielraum von Möglichkeiten Tür und Tor geöffnet, beziehungsweise ein sehr weiter Bezugsrahmen abgesteckt. Die Absicht war klar, man wollte die Richter dazu anhalten, sich gegebenenfalls auf die jüdische Rechtstradition beziehen zu können. Aber man konnte den säkularen Staat Israel andererseits auch wieder nicht auf diese Rechtstradition einschränken. So kommt es zu einem Kompromiss, der die Rechtslage durchaus nicht klärt. Ist hier der Talmud gemeint, Moreshet Israel, oder könnte man sich als Richter im Zweifelsfall auch auf eine Erzählung Kafkas berufen und damit der Absicht des Gesetzgebers Genüge tun, jedenfalls solange man Kafka für einen Teil des Moreshet Israel hält. Das Mandat für Richter im Staat Israel, sich im Zweifelsfall auf die Quellen des jüdischen Rechts zu beziehen, bleibt bis heute unrealistisch, da die Juristen in Israel nicht als Talmud-Gelehrte ausgebildet sind. Es gibt diese Kontroverse, spielte sich vor allem in den 80er Jahren dann zwischen zwei Richtern auf dem obersten Gerichtshof ab, Menachem Elon, der selber noch bevor er zum Richter auf dem obersten Gericht ernannt wurde, ein Rechtsgelehrter an der Hebräischen Universität gewesen war und dort ein monumentales Werk über das jüdische Recht verfasst hat, Mishpat Ivri, 4 Bände. Der war also der eine Antagonist. Der andere Antagonist war Aharon Barak, der als stark auf Trennung von Kirche und Staat bedachter Jurist sich insofern mit Menachem Alon öfters anlegen musste, als es eine unterschiedliche Auffassung nicht darüber gab, worin nun dieses Moreshet Israel bestand, sondern vielmehr, was eine Gesetzeslücke ist und inwiefern dieses Foundations of Law Gesetz die Richter dazu anhält, nun jede Gelegenheit dazu zu benutzen, das jüdische Recht irgendwie in die Diskussion zu bringen. Das war nämlich Menachem Erlernt Stil. Es gibt einen berühmten Fall, den Jacques D.L.-Fall einer Dame, die war in Jerucham, es gibt in Israel ein Gesetz, das regelt die Zusammenstellung und Bestellung und Supervision von sogenannten Religious Councils, die am Ort so dafür verantwortlich sind, den Ortsrabbiner zu bestellen, ein Budget im Haushalt, städtischen Haushalt zu erstellen, und damit die Beerdigungen entsprechend geleistet werden, damit öffentliche Feiertage, jüdische Feiertage in der Öffentlichkeit gefeiert werden, dass es ein Tauchbad gibt und so weiter und so weiter. Dafür ziehen sie also örtliche Dinge, eine örtliche Council, ein Rat, ein jüdischer Rat ist bestellt, aber das regelt das israelische Gesetz und beauftragt die damit, und das Gesetz regelt auch genau, wer das Recht hat, seine Vertreter in diesen Rat für diesen Rat zu benennen. Jeder dieser Räte hat 9 Mitglieder. 4 werden vom Religionsministerium bestellt, 4 werden vom Stadtrat bestellt und einer wird vom Ortsrabbiner bestellt. Nun hatte in Jerucham, gab es eine Charidi-Gemeinde, Mizrachi, Charidi, Schass-Wähler, vor allem, also eine ultradoxe Gemeinschaft, die vor allen Dingen aus Juden aus orientalischen Ländern bestand, die eine bestimmte Partei vor allen Dingen wählte. Und es gab einen Stadtrat, der war vorwiegend sozialistisch, also Labour Party, so sozialdemokratisch. Und einer der Kandidaten, den der Stadtrat nominierte für den nächsten dieser religiösen Räte, war eine Frau. Sie war auch Mitglied des Mitglied der Labour-Partei. Sie war orthodox. Sie unterrichtete jüdische Studien. Sie war also eine ideale Kandidatin für den Stadtrat. Sie war auch offensichtlich dazu geeignet, diese Funktion auszuüben, um auf so einem städtischen Beirat zu sitzen, der dafür verantwortlich für die religiösen Bedürfnisse der Öffentlichkeit, der jüdischen Öffentlichkeit verantwortlich ist. Nun zog sich dieser Fall 2 Jahre lang hin, denn der Ortsrabbiner war also nicht damit einverstanden, dass man eine Frau jetzt da nominierte. Und das ging bis hoch zum Religionsminister, und zum obersten Rabbinat. Und die haben sich alle, erst haben sie alle gesagt, naja, das geht ja nicht, eine Frau zu nominieren. Und dann mussten sie sich ein bisschen zurückhalten und haben dann gesagt, nein, da wurden Formfehler gemacht, das geht jetzt nicht und so weiter. Und das ging also bis zum obersten Gericht, der musste das dann verhandeln. Und alle 3 Richter am obersten Gericht waren damit einverstanden, dass diese Nichternennung der Frau nicht aufgrund von Mangel an Qualifikationen stattgefunden hat, sondern weil sie einfach eine Frau war. Man wollte da keine Frau haben. Aber es ist natürlich klar, dass was dann verhandelt wurde, sehr lange, oder schließlich auch in dem sehr langen Diskurs der Richter, des Richterentscheids drinsteht, ist, dass es, also gut, es gibt 2 Meinungen. Ja, also alle sind sich damit einig, dass natürlich man kann aufgrund des israelischen Rechts nicht diskriminieren. Also Sex Discrimination gibt es nicht. Also eigentlich gibt es ja gar keine Frage. Aber wie wird das jetzt begründet? Es wird also sehr unterschiedlich begründet. Und was diesen Fall interessant macht, war, dass Menachem Elon also die Gelegenheit benutzt hat, ganz, ganz viele rabbinische Autoritäten zu zitieren und das jüdische Recht sozusagen mit in seinen Entscheid hineinzuschreiben, um zu zeigen, dass halachisch gesehen überhaupt keinen Grund gibt, weshalb diese Frau diese Funktion nicht ausüben kann. Und er hat also alle möglichen Sachen zitiert. Es ist ein wunderbares Dokument. Und ist sich ja auch mit seinem Kollegen Barak, dem säkularen Richter, völlig einig, wie das zu entscheiden sei. Aber natürlich hat er dadurch die Frage einer Gesetzeslücke sehr weit ausgedehnt, und wo überhaupt keine Gesetzeslücke bestand. Denn Barak konnte sehr gut argumentieren, dass aufgrund des Declaration of Independence, der Unabhängigkeitserklärung und eines Gesetzes gegen Diskriminierung der Frauen, es völlig ausgeschlossen war, dass man diese Frau nun ausschließen konnte, sondern musste sie ernennen und alles, was damit zu tun hatte. Aber Barak hat sich dann also ausdrücklich praktisch moniert darüber, dass nun diese ganze Frage der halachischen Qualifikation in den Entscheid mit hineingeschrieben wurde. Also damit hat Menachem, und das war eine typische Situation, man ist sich eigentlich einig im Endergebnis, die Entscheidung war eigentlich liberal, aber das wurde also viel, viel Raum geschaffen, um nun jüdische Meinungen, also religiöse Meinungen, in diesen Diskurs mit hineinzubringen. Und da stehen wir also heute noch, dass der Gesetzgeber hat eben 1980 diese Voraussetzung dazu geschaffen, sich auf jüdisches Recht zu beziehen. Die Frage ist immer, was ist eine Gesetzeslücke und sind israelische Richter überhaupt dazu qualifiziert, ausgerechnet den Talmud, also sind ja keine Talmud-Gelehrten, sind sie also für solche Art von Entscheidungen überhaupt qualifiziert und ausgebildet. Gut, ich komme hier mal zum Schluss und sehe mal, was sich für Fragen ergeben aus diesen Ausführungen.